BR Heimat lesen.
Zufall oder? Im regen Gespräch saßen mehrere Herren am Ecktisch beim Huberwirt zu Kitzbichel, die der Zufall, die Lust am Bergleben, an diesem hübschen tirolischen Fleckchen zusammengeführt. Die einen beabsichtigen, dem kühn aufragenden Kitzbichler Horn einen Besuch abzustatten, sobald das Wetter sich bessert. Die anderen interessieren sich für das Bergwerk in Kitzbichel, von dem eine mündliche Überlieferung schon 1539 berichtet, dass in jenem Jahre drei Bauern namens Michael Reiner, Christian Gasteiger und Georg Brucker vom Kirchweihfeste heimkehrten und voll des roten Weines unter einem Kirschbaum einschliefen. Die unterirdischen Erzlager wirkten magnetisch auf ihr Traumgefühl. Alle drei träumten von den Reichtümern unter ihren Füßen. Aufgewacht, gruben die Bauern sofort in die Erde und entdeckten die reichen Lager. Schon im Jahre 1540 begann der Bau, der sich sogleich ungemein lohnend erwies. Der Zulauf war so groß, dass sich bald ein Wochenmarkt erhob und Kitzbichel die Bedeutung einer lebhaften Stadt erhielt. 10 Jahre später hatte man bereits einen Schacht von 150 Klafter Tiefe eröffnet und es stand nicht lange an, so gab es 2 parallele Hauptgänge, die im grauen Schieferton und Gipsgestein abwechselnd mit Kupfererz und Kupferkiesen mittels 7 Schachten in eine Tiefe von 500, der andere von 370 Klafter niederliefen und so die größte Schachttiefe in ganz Europa erreichten. Lieferte das Bergwerk im Jahre 1552 22.913 Mark Silber und 13 Jahre später außer großem Silbergewinn auch noch 10.375 Zentner Kupfer. So ging der Ertrag doch in den späteren Zeiten bedeutend abwärts und anno 1774 musste das Bergwerk gänzlich aufgelassen werden. Erst in neuerer Zeit gelang es praktischeren Versuchen, das Kupferbergwerk wieder zu heben. Just war dieses Gespräch beendet, da huschte ein Sonnenstrahl ins Zimmer, der Himmel klärte sich auf, die Wolken flohen vom frischen Ostwind gejagt aus dem lieblichen Tale. Hei, wie die Bergwanderer munter wurden und wie sie lustig die Gläser klingen ließen auf ein gut Gelingen der morgigen Bergfahrt auf das Kitzbichler Horn, dessen Rundsicht sogar die der Hohen Salwe übertrifft. So gerühmt war dieser stattliche Berg schon zu einer Zeit, als noch kein Reitweg aufwärts führte und auch noch kein Unterkunftshaus erbaut war auf den Felszinnen des Kitzbichler Horns. »Wirtin, ich brauche einen Bergstock«, rief der Musikprofessor H. aus Prag, der sich den Bergfahrern angeschlossen hatte. Aber so eindringlich das Verlangen gestellt wurde, die Wirtin versicherte hartnäckig, keinen Bergstock mehr zu besitzen, wiewohl der Eisenstachel eines solchen hinter einem alten Schrank hervorguckte. Die Luchsaugen des Musikers erblickten die in diesem Falle verdächtige Spitze sofort. Und nun kam die dralle Wirtin arg ins Gedränge. Sie musste zugestehen, dass wirklich noch ein Bergstock im Hause sei, aber dieser werde nicht hergegeben. »Warum?« fragte man erstaunt und verwundert. Die Wirtin dämpfte ihre Stimme bis zum Flüsterton, bekreuzte sich und murmelte mit scheuem Blick auf den versteckten Bergstock. »Mit dem Stecken ist einer abgestürzt. Gott hab ihn selig. Wir geben den Stecken nimmer her.« »Unsinn«, rief der fröhliche Musiker, »warum denn nicht?« »Weil der wieder abstürzt, der eines verunglückten Bergsteigers Stock benutzt.« »Das ist ja purer Aberglaube«, sagte der Professor, ward aber dabei doch etwas nachdenklich. Da aber ein lustiger Wiener meinte, es sei doch zu komisch, auf das Geschwätz der Tirolerin irgendwelchen Wert zu legen, und auch die anderen sich dahin äußerten, dass man ja auch ohne einen solchen Unglücksstock abstürzen könne, so überwand auch der Prager Künstler seine Bedenken und eigensinnig wollte er jetzt just den sagenhaften Bergstock für die Besteigung des Hornes haben. Mit echt gebirglerischer Zähigkeit wehrte die Huberwirtin dieses Ansinnen ab. Aber die Herren ließen nicht locker. Sie spotteten der Sage, der Ahnungen der Wirtin, die ein schlimmes Ende prophezeite. Die Wirtin wurde zur Seite geschoben und der Stock im Sturm erobert und sogleich die Wanderung angetreten. Der übermütigsten einer bei dieser Partie war der Prager Professor. Keck trug er den verhexten Bergstock einer Flinte gleich auf der Schulter, so der Gesellschaft vordemonstrierend, dass ein Bergstock überhaupt überflüssig sei. Je höher es hinanging, der Hornspitze zu, desto mehr kühlte sich der Übermut freilich ab. Und oben, fast 6000 Fuß über dem Meere, überkam auch die Lustigsten eine ernste, weihevolle Stimmung beim großartigen Ausblick in die Gletscherwelt vom Hafnerspitz bis zu den Stubaier Fernen mit den Bergriesen Ankogel, Hochnarr, Glockner, Wiesbachhorn und Venediger und drüben den majestätischen Kaiserstock. Unten am Sattel trennte man sich in zwei Gruppen zum Abstieg. Den Professor drängte es, den Hexenstock gesund und heil der abergläubischen Wirtin wieder zu übergeben. Er mit noch einem Amtsbruder schlug den kürzeren Weg ein, indes der Rest der Gesellschaft über St. Johann zurückkehren wollte. Fröhlich ging's auseinander, hinab den Berg. Wie wohl die größere Gesellschaft den weiteren Weg zum Abstieg gewählt und von St. Johann noch den Marsch retour nach Kitzbichel zu wandern hatte, waren diese Bergfahrer doch die ersten zurück beim Huberwirt. Erbleichend fragt die Wirtin nach dem Professor, der mit ihrem Bergstock den Ausflug unternommen. Er wie sein Begleiter fehlt. »Yes, Maria, ein Unglück, mein Gott, meine Ahnung«, schrie das entsetzte Weib. Dann erkundigte die Wirtin sich bei den Zurückgekehrten nach der Abstiegsrichtung, welche die Fehlenden genommen. »Allmächtiger Gott, die sind bei dem Nebel in die Garen wend!« Nun wurde das ganze Haus rebellisch. Der Wirt trommelte Hilfe zusammen, Bergknappen wurden herbeigeholt, einige Bergführer brachten Seile und Laternen mit und stellten sich an die Spitze der Expedition, die den nächsten Aufstieg wählte und so rasch es ging dem Sattel zustrebte. Der schon vor Stunden eingetretene dichte Nebel forderte große Vorsicht. Nur mühsam, Schritt für Schritt, klomm man aufwärts. Endlich auf dem Sattel seilte man sich an und tastete den schmalen Weg entlang, den der Professor genommen. Immer weiter durch den dicken, fürchterlichen Nebel, der bis auf die Knochen dringt und das Atmen erschwert. Trüb glotzt das Licht der Laternen durch die Nebelschichten, keiner sieht den Vormann, die Führer pfeifen sich Signale zu und ermahnen laut rufend, das Seil straff zu halten. Angst und Schrecken erfasst die Stadtherren, die sich der Hilfsexpedition angeschlossen. Aber wie erst, wenn die anderen, wer weiß, wo unten liegen, halb zerschellt, vielleicht doch lebend? Verzweifelnd, rettungslos verloren in diesem fürchterlichen Nebelmeer. Plötzlich schreit der Führer an der Spitze der angeseilten Kolonne ein schreckerfülltes »Halt!« Entsetzt steht alles. Keiner wagt mehr einen Schritt, der den Tod bringen kann. Am Seile spürt man, dass vorne jemand sich ablöst. Verworrene Laute dringen herüber, unverständliche Töne, die der rauschende Bergwind verschlingt. Aber es fröstelt jeden bei diesen Tönen. Zweifellos hat der Oberführer etwas gefunden, eine Spur vielleicht oder gar einen Toten. »Langsam Marsch! Links halten!« schrie der Führer durch den Nebel herüber. Klirrend stoßen die Spitzen der Bergstöcke auf die Felsen. Zögernd setzt der Zug sich in Bewegung. Wieder ruft es »Halt!« so schauerlich, dass Angst und Schrecken schier überhand zu nehmen drohen. Da braust es auf einmal herauf mit Sturmgewalt. Die Nebel ballen sich wuchtig zusammen. Der ergrimmte Bergwind reißt große Fetzen in die Nebelschichten und jagt sie zürnend von dannen. Oben blaut bereits in schmalen Streifen der Abendhimmel herab. Auch hier unten schiebt sich der Nebel von Wand zu Wand. Grüne Matten werden sichtbar und mit einem Male ist der Nebel weg. Man sieht nur noch einzelne Fetzen an den Tannen und Föhren hängen. Alle Augen richten sich nach vorne. Zwei Führer netzen einem Herrn die Schläfe mit Essig. Bei Gott, es ist des Professors Begleiter. Bewusstlos, leichenblass. Und der Professor? Zögernd gleitet der Blick abwärts, wo Felswand auf Felswand abstürzt. Noch ist nicht alles da unten nebelfrei. Der Bewusstlose erholt sich. Er kommt zu sich, mit weit aufgerissenen Augen blickt er die Führer an, die an seiner Seite knien und ihn durch feste Umklammerung der Arme vor einem Absturz bewahren. Er erfasst die Situation. Er sieht sich gerettet. Dann aber blickt er schreckerfüllt zur Tiefe. Zitternd ruft er, »Abgestürzt!«
»Wo?«
»Gerade vor mir!«
»Im Nebel?«
»Ja.«
»Wann?«
vor einigen Stunden. Ich hörte ihn vor mir rufen, »O weh, mein Bergstock!« der ihm entschlüpft war und abwärts fiel. Zu sehen war vor Nebel nichts. Und dann ein fürchterlicher Schrei. Abgestürzt. Ich sank vor Schreck nieder und wurde ohnmächtig. Ein Wunder, dass ich nicht auch zur Tiefe fuhr. »Auf jetzt«, rief der Oberführer. Dann ließ er alle langsam und vorsichtig auf den nächsten bewachsenen Abhang treten, knüpfte die Reserveseile aneinander, gab knappe Verhaltensmaßregeln, schlang sich das Seilende um den Leib und trat an den Rand des Vorsprunges. Sein Arm ergreift das Geäst einer Latsche, das Seil spannt sich straffer, langsam sinkt der kühne Mann abwärts, immer tiefer. Es knistert das Seil, das sich an der Felsenkante reibt. Der zweite Führer tritt hart an den Rand, legt sich platt auf den Felsen und blickt hinunter in die Tiefe, mit angehaltenem Atem des Signales lauschend. Griff für Griff lassen die Männer das Seil abwärts, langsam, stetig, sicher. Nur einige Meter noch, dann hat das lange Seil ein Ende. Mit vorgehaltenem Ohr lauscht der zweite Führer abwärts. Leise tönt es herauf. »Halt! Halt!« ruft er oben den Leuten zu. Dann lockert sich fühlbar das Seil. Stumm, erwartungsvoll, klopfenden Herzens stehen die Männer. Hoffnungen trägt keiner im Herzen, der abgelassenen Seillänge zu schließen, muss der Abgestürzte zerschellt sein. Da zuckt es am Seil, fester greifen die Männer an. Auf! Ruck für Ruck geht's aufwärts, langsam aber stetig. Dann eine Stauung, ein Griff des am Rande liegenden Führers, ein Ruck und auf dem Plateau liegt ein Menschenkörper mit eingeschlagenem Schädel. Die Männer durchschauert es, schlottern die Knie. Der Führer löst das Seil vom Toten. »Aufgeschaut, Seil ab«, ertönt das Kommando und rasch wickelt sich das Seil zur Tiefe. Wieder ertönt das »Halt«, eine kurze Pause, bis der Führer unten sich angeseilt. Dann wird er emporgezogen. Vom Tale klingt das Glöcklein herauf, das das Ave Maria verkündet. Die Männer sinken aufs Knie und beten für die Seele des Abgestürzten. Im Abendschatten wird der Tote zu Tale getragen. Die Totenkapelle beherbergt ihn über Nacht. Zu seinen Füßen sitzt die Wirtin, die laut jammert und sich beschuldigt, den armen Menschen durch den Bergstock ins Unglück getrieben zu haben. 3 Tage darauf begruben die Freunde den Freund. Just am gleichen Tag traf die Braut des Verunglückten da selbst ein. Ein Bergführer hat ihr den Bergstock herausgeholt aus dem Abgrund. Sie hat den Unglückstock mitgenommen in die Heimat. Skofelweib vom Ammergau. Der Beherrscher des schönen Ammergaues mit seinen schmucken Dörfern Oberammergau und etwas weiter nördlich Unterammergau ist ein kolossaler Felsenkegel, Kofel genannt, der seine Felsenspitze kühn zum Äther emporhebt und der Berglandschaft einen romantischen Charakter verleiht. Wiewohl nicht von bedeutender Höhe, ruft der Kofel doch den Eindruck des Hochgebirges hervor durch seine Steilabstürze und Schrofen. Seine Nachbarn sind bereits breite, gravitätische Kameraden, drüben nach dem Süden das breitrückige Ettaler Mandel mit seinen vielen eigenartigen Zacken und Spitzen, dann die durchfurchte Not, der Laber und Aufacker. Der Kofel dominiert in dem herzigen Oberammergau. Er ist Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit, denn über sein Haupt ziehen die Wolken, deren Nass im Passionsjahre so unwillkommen ist. Der Kofel ist das berüchtigte Wetterloch und außerdem beherbergt er in früheren Zeiten, als der Menschenglaube noch kräftiger im Erdgeborenen wurzelte als in unseren Tagen, der Kofel noch eine bedeutsame Person, das Kofelweib. Hoch oben, unter der Spitze des Felsenkegels, befindet sich eine Höhle in den Wänden und darinnen wohnte das Kofelweib. Jeder kannte die Alte, aber gesehen hat sie keiner, nicht einmal der Bürgermeister von Oberammergau mit dem weißen Kaifersbarte, der doch schon so viel gesehen hat in seinem Leben. Gar fürstlich eingerichtet soll die Wohnung des Kofelweibes gewesen sein, droben in der großen Felsenhöhle. Wenn je einer hinaufkletterte, sehen konnte er nichts als die nackten Wände. Die Alte zauberte allemal alles hinter die Felsen und verbarg ihre Herrlichkeiten. Nur ein Wimmern hörte man, und das hatte seinen guten Grund, weil das Kofelweib den Oberammergauern ihre Kinder brachte. Es mögen jetzt an die 45 Jahre vergangen sein, dass das Kofelweib ein Knäblein in das Häuschen eines Bildschnitzers von Oberammergau brachte. Ein braver, fleißiger Mann, der sich redlich durch der kunstfertigen Fingerarbeit nährte. Das Kofelweib sprach in seinem Hause alle Jahre einmal vor und ließ nach jedem Besuch ein junges Menschenwesen zurück. Das ging so fort, bis schier kein Platz mehr war im Hause. Vor etwa 45 Jahren kam das Kofelweib wieder zum wackeren Schnitzer in der Nacht und richtig brachte es wieder einen pausbäckigen Buben, so schön wie ein lebendiger Engel. Der arme Schnitzer wollte aufmucksen, doch das Kofelweib bedeutete ihm zu schweigen. »Auf dies Bierwerl wird die ganz Welt schauen«, prophezeite das Weib. Verwundert horchte der Bildschnitzer zu, und seine Frau betrachtete seligen Blickes den jüngsten Sprössling. Dann sagte das verwitterte Kofelweib, »Dies war's letzt Kind bei Enk und im Dorf. Das Kofelweib bringt keins mehr over.« Und verschwunden war die alte Hexe. Wie der Bildschnitzer im Wirtshaus sein Abenteuer erzählte, lachten die Oberammergauer den Märchenerzähler aus und spotteten seiner, weil sein Jüngstes die Blicke der ganzen Welt auf sich richten sollte. »Der Rappler Jakob spinnt«, meinten die Oberammergauer und deuteten auf den Knochenkasten, wo das Hirn drin sein soll. Es waren das Leute, die nicht an die wichtige Mission des Kofelweibes glaubten. Und dass dem Meier, genannt nach dem Hausnamen Rappler, sein letztes Bierwerl gar was Besonderes sein oder werden sollte, das war zum Lachen, zum Narrtwerden. »Was denn?«, fragten sich die Leute. »Zuerst ein Hosenzerreißer, dann ein ABC-Schütz, hernach ein Hirtenbur, später ein Schnitzer, der so lang schnitzelt, bis er das Kruzifix für seinen eigenen Sarg fertig bastelt hat. Ein Oberammergauer Schnitzer, der im Leben nicht reich wird. Und reich sein, das ist was. Auf die reichen Leute wird geschaut in der ganzen Welt. Wie aber soll dem Rappler sein Bierwerl wachsen, dass die ganze Welt drauf schaugert? Zum Lachen des. Und dann schlichen die Spötter wieder heim zum Basteln. Dem Rappler Jakob sein Jüngstes ward getauft in einem niegelnagelneuen Taufgewandel. Grad nobel. Der Herr Pfarrer hat beim Grüßamt bestreichen auch gesagt, der junge Seppal wäre ein merkwürdig schönes Büberl. Sowas muss doch der Pfarrer verstehen, der schon so viel Kinder tauft hat. Die Bildschnitzermeierin hat dem hochwürdigen Herrn auch gleich gesagt, was das Kofelweib prophezeite. Und der alte Herr hat darauf gemeint, so, so, kann schon sein. Na, also. Am Seppel war nach dem ersten Jahr nichts Besonderes wahrzunehmen. Er lutschte an den Fingern, wenn er den Zutel nicht hatte, und bekundete regen Appetit für Milch und Nudeln. Später interessierten den aufwachsenden Seppel die vom Vater geschnitzten Figuren lebhaft. Besonders griff der Kleine nach den Christusfiguren, wenn der Vater just einen Herrgott fertig geschnitzt hatte mit kunstfertiger Hand. Mit 5 Jahren etwa kam ein Wendepunkt im jungen Leben, denn wieder war ein Passionsjahr gekommen und der Rappler Sepperl durfte zum ersten Male mittun im Judenvolk. Und er tummelte sich so anstellig durch die Straßen Jerusalems, dass man sein junges Alter vergessen und meinen konnte, der Bub wäre wirklich älter. Nach 10 Jahren spielte der Sepp, der herrlich herangewachsen war, schon im Chor mit einem Geschick und Talent mit, das alles aufmerksam wurde. »Ja, der Rappler-Seppel, das ist ein Mandel«, hieß es jetzt auch bei den Spöttern. Und wie dann wieder ein Passionsjahr kam mit seinen Vorbereitungen, da einigte man sich im Künstlerdorf auf die Wahl des Meier Josef zum Darsteller der Christusrolle. Aus aller Welt strömten die Gäste zum Passionsspiel nach Oberammergau. Aus fernen Weltteilen fuhren sie heran. Engländer, Russen, Franzosen, Amerikaner und Italiener, Spanier und Asiaten fanden sich zu Füßen des Kofel ein, staunten und bewunderten und gingen tief bewegt von dannen. Und alle waren des Lobes voll über die Oberammergauer Künstler, besonders aber über den Christusmeier. Welch ein prächtiger Mensch ist aus dem Bierwall geworden. In reicher Fülle wallt dunkelbraunes Haar vom edelgeformten Kopf tief hinab in den Nacken. Eine gebieterische Gestalt, vornehm und weich in der Figur, über 6 Fuß in der Höhe steht der Christusmeier auf der Bühne, den Heiland verkörpernd in seiner Todesangst, als verspotteten Judenkönig, bis er erhöht wird am Kreuze. Die Augen der ganzen Welt haften an dieser hohen, schlanken Gestalt, deren Bewegungen selbst im Moment der Darstellung körperlichen Schmerzes voll künstlerischer Reinheit bleiben. Die Welt blickt auf den Kreuzträger, der in jeder Bewegung, in jedem Zug des Erlösers Willen zum Dulden zum Ausdruck bringt. Und die Kreuzigung selbst, eine Meisterleistung der darstellenden Kunst, die dem Meier Josef einen Weltruhm eingetragen hat, der sich mit jeder Dekade erneuert. Im Jahre 1890 zum dritten Male. So hat sich die Prophezeiung des Kofelweibes erfüllt. Und die Kinder bringt den Oberammergauern seit dem Streike des Kofelweibes jetzt der Storch. Der neue Waldmeister. Das niedliche Gebäude mit einem mächtigen Hirschgeweih an der Stirnseite am Ende des kleinen Marktfleckens ist das Haus des fürstlichen Waldmeisters, aus dessen Fenstern Geranien und Nelken überreich in die stolze Bergwelt gucken. Die Bewohnerin des Hauses liebt diese Blumen über alles. Frau Rosa, die bildschöne Witwe des Waldmeisters, pflegt ihre Lieblinge mit zärtlicher Sorgfalt. Bei Lebzeiten ihres Mannes trug ein einziges Fenster im Hause keinen Blumenschmuck. Das war das Arbeitszimmer des Gestrengen, durch dessen Fenster man den gewaltigen Felsenkegel sehen konnte, der wie der breite, himmelanstrebende Rücken des Kammgebirges das Hochtal beherrscht. Der alte Waldmeister war kein Freund von Zärtlichkeiten. Ein brummiger, alter Geselle, dem ein Tannenast weit lieber war als ein Röslein oder Nagerl. Und wehe den Holz- und Wildfrevlern, wenn er hinter ihre Schliche kam, wehe aber auch seinen Gehilfen, wenn sie ohne die Diebe heimkamen. Dann gab es Sturm im Waldmeisterhause, dass die Nachbarn aus den Häusern liefen und Schönröschen, das zierliche Frauchen, helle Tränen der Angst und der Sorge weinte. Ihren bittenden Augen vermochte der grimmigste der Jagdgehilfen nichts abzuschlagen. Auch der bierbeißige Waldmeister selbst fügte sich für gewöhnlich, wenn diese Prachtsterne ihn anstrahlten, allein wenn er einmal fuchtig geworden, dann nutzten Tränen und Ermahnungen, Bitten und Flehen gar nichts. Da kam einmal der hohe Jagdherr auf Besuch und logierte sich im Waldmeisterhause ein. Das war eine böse Zeit für den Waldmeister, denn kein einziger Bursche konnte einen Bock ausrichten, keiner hatte eine Gemse gespürt, wie verhext schien das ganze Revier zu sein. Drüben am anderen Flussufer wär's viel besser, aber der Prinz hatte seine Mucken und wollte just im Zinkengebiet jagen. Der Waldmeister ward ganz rabiat, als der letzte der Jägerburschen am Abend mit einem Gesichte heimkehrte, dass ein Blinder die Kunde aus den Mundwinkeln hätte lesen können. Von Standwild keine Spur, verdammt wenig Gemslosung, rein zum Verzweifeln. Aber etwas hatte der jüngste Bursch doch eräugt. Eine Wildererbüchse, schlecht verwahrt in einem hohlen Baum. Kaum war dem Burschen die Meldung aus dem Halse, war der Waldmeister auch schon oben beim Gewehrschrank. Rasch erfolgten mehrere Befehle und noch am selben Abend wurde das Revier revidiert. Der Fürst mochte indes Frau Röschen unterhalten, bis er später Gelegenheit bekam, sie zu trösten. Denn gegen Morgengrauen brachten die Burschen den Waldmeister tot nach Hause. Der Schuss war durchs Herz gegangen, aber keiner wusste anzugeben, wie die Büchse sich entladen. Ein unselig Verhängnis. So jung und schon Witwe. Frau Rosa Schmerz war fürchterlich. In ihrem Garten hatte sie den besten Freund verloren, fast einen Vater. Alles verloren, und nun stand das zarte Weib allein, verlassen. Was bieten die Worte heuchelnder Teilnahme für einen Trost im jungen, herbsten Schmerze? Der Waldmeister war begraben, der hohe Jagdherr abgereist, im Markte das Ereignis gründlich durchgesprochen, alles sank wieder in seine altgewohnte Ruhe zurück. Frau Rosa saß allein im Hause, um das sich Efeu rankte. Trauernd, trotz der herrlich blühenden Natur. Oft stand sie am Fenster und blickte wehmütig hinüber auf den Felsenkegel, in dessen Schluchten ihr teuerstes das Leben ausgehaucht. Mehr wie sonst übte die Witwe stille Wohltätigkeit. Kein Wanderer bat an ihrer Tür vergeblich um ein Almosen. Die armen Dörfler dankten ihr mit Tränen für die stille Hilfe. Mit rauem Ungestüm kündigte sich der Herbst im Hochtale an. Die Berge hüllten sich tagelang in dichte Nebelschleier, raschelnd fiel das Laub von den Bäumen, im Gärtchen standen nur noch die Astern, die Blume des Todes, und bald ließen auch sie die Köpfchen trauernd hängen, als der erste Reif sie überfallen und ihr Leben geknickt. Regenschauer gingen über das Land, in die sich wirbelnd große Schneeflocken mischten. Unergründlich wurden die Wege, immer seltener kamen die Bauern herab von ihren Gehöften. Trostlos öd ward es im Orte. Wer nicht musste, verließ das schützende Haus nicht mehr. Nur die Kariolpost kletterte mühselig das Sträßlein in vielen Windungen herauf. Sie brachte das wenige Leben zur winterlichen Höhe und vermittelte so den Verkehr mit der Außenwelt. Auf wenige Augenblicke wurde es dann lebhafter im Gasthause zur Post. Die Knechte schirrten die dampfenden Gäule aus und brachten den mageren Postbeutel in das kleine Gelass, wo ein dürres Männlein sein Leben als dürftig besoldeter Postbeamter vertrauerte. Die paar Briefe waren rasch verteilt. Zeitungen waren es auch nicht viele und selten fand sich ein Kistchen darunter. Dann ward es wieder still im weiten Gebäude. Schläfrig schlichen die Dienstboten hin und her, und hinterm Ofen saßen die wenigen Bauern beim Schilcher, die aufs Bezirksgericht mussten oder zum gestrengen Herrn Bezirkshauptmann und nun die Stunde abwarteten, bis sie in Gnaden vorgelassen wurden. Nur sonntags äußerte sich im kleinen Marktflecken einiges Leben. Zu Amt und Predigt in der verwitterten Kirche kamen, wenn es nicht gar zu arg stürmte, die Bauersleute herab, die Männer vermummt, den Spenserkragen in die Höhe geschlagen und die Hände tief in die Taschen vergraben. Die Weiber den Oberrock von rückwärts über den Kopf gezogen, kurz geschürzt, die Füße in unförmlich großen, grob genagelten Bergschuhen. Alle dampfend und dunstverbreitend durch die nassen Kleider. Nach der Messe umstanden die Männer und Burschen den ordinären Tabak rauchend das Wirtshaus, indes die Weiber zum Krämer gingen, um den Wochenbedarf zu decken. Reichere Bauern gingen wohl in die große, qualmige Wirtsstube und tranken das teure, herzlich schlechte Bier. Schlug dann vom Kirchturm die 10. Stunde, dann kamen würdevoll die wenigen Beamten über den Marktplatz geschritten, mürrisch begrüßt vom wartenden Volk.